das ist auch ein ganz wichtiger Fakt. Wenn wir Formen der Jagd nicht erklären könnten, müssten wir uns ja selber hinterfragen.
Ich glaube, manchmal wäre da ein höherer Grad an Selbstkritik und Selbstreflexion nicht schlecht.
Nicht wie ein V, dass wir eine Monstranz vor sich hertragen und Stolz, ein überhöhter Stolz an den Tag legen, sondern schon mit Demut, aber nicht zurückhaltend. Ja.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Dieses Mal in einem ganz besonderen Format. Ich war zu Gast im Impulsrevier auf der Hohen Jagd, der führenden Jagdmesse in Mitteleuropa. Der Salzburger Landesjägermeister Max Meyer-Mellenhof, Lutz Molter von der Jagd Österreich, Thomas Weber, Herausgeber und Journalist, und ich haben unter der Moderation von Martin Grasberger, der lange Chefredakteur des Fachmagazins Weidwerk war, diskutiert, welche Bilder die Jagd in einer modernen Gesellschaft erzeugt oder erzeugen möchte. Unmittelbar vor unserer Diskussion hat Meinungsforscher Christoph Haselmeier vom IFDD die Ergebnisse einer von der Jagd Österreich beauftragten Umfrage zum Thema präsentiert. Bei Interesse kann man diese auch auf der Website der Jagd Österreich nachlesen. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und Lutz Molter hat vorgestellt, wie die oberste Jagdinteressensvertretung mit zielgruppengerechter Kommunikation Interesse wecken und aufklären möchte. Das gibt's am Insta-Kanal der Jagd Österreich zu sehen, auch dazu der Link in den Shownotes. Wir waren am Podium durchaus unterschiedlicher Meinung, die beste Voraussetzung aus meiner Sicht für eine relevante Diskussion. Ich freue mich über Kommentare und Meinungen dazu. Danke an das Messezentrum Salzburg und Martin Grasberger fürs zur Verfügung stellen der Tonspur.
So, danke, lieber Lutz. Hervorragend. Der Max Meyer-Mellenhof ist schon heraufgegangen. Ja. Er hat die Gunst der Stunde genutzt, ist einer meiner Diskutanten jetzt. Max Meyer-Mellenhof ist Landesjägermeister in Salzburg, braucht man nicht vorstellen, Grundbesitzer. Und ist jetzt mit dabei. Des Weiteren habe ich noch Gäste, nämlich die Ursula Riegler, darf ich auch auf die Bühne bitten. Sie ist Unternehmensberaterin und betreibt den Podcast Essentiell. Dann haben wir den Lutz Molter, den haben wir schon da, und den Thomas Weber haben wir natürlich auch. Kräftigen Applaus bitte für unsere Diskutanten. Der Thomas Weber ist Herausgeber des Magazins Biorama. Und das Magazin ist für einen nachhaltigen Lebensstil, Lifestyle-Magazin, sage ich immer dazu, und ist auch Buchautor und Kolumnist in der Presse, wo er auch immer wieder zum Thema Jagd schreibt. So, meine Runde ist somit vollständig. Wir haben jetzt ein Umfrageergebnis gehört und gesehen, und ich würde einmal die Ursula gleich mal fragen, was sie dazu sagt.
Mich überrascht dieses Ergebnis sehr viel weniger als, glaube ich, viele andere in der Jagd tätigen. Ich glaube, wir haben es heute auch schon diskutiert, die Jagd ist gar nicht so umstritten oder so in der Kritik, wie man es vielleicht manchmal meint, weil ich glaube, dass man die Kritik oder die heftigen Diskussionen, die kommen von wenigen kleinen Gruppen, die berechtigt oder unberechtigt Kritik üben oder die Jagd an sich ablehnen. Aber jetzt war am Schluss, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wer hast das du gesagt? Du hast Gegner, glaube ich, gesagt. Bin mir nicht sicher, ob die Jagd so viele Gegner hat. Ich glaube, man übertreibt oder man misst wenigen Menschen zu viel an Meinung zu oder glaubt, dass das so allgemein verbreitet ist. Mein Eindruck auch aus meinem Umfeld, und ich bin selber seit 7 oder 8 Jahren Jägerin, ist ein ganz anderer, ein sehr viel positiverer. Und interessant fand ich den Ansatzpunkt, ich glaube, es war das erste Slide, übers Wildbrett. Gibt sehr viele Interessenten, also auch die Nichtjagenden. Der Thomas und ich haben dazu was mitgebracht. Wir waren essen im Festrevier. Und da gibt's das Jägerbuffet. Und es ist keine einzige Speise mit Wildbrett auf dieser Speisekarte. ausverkauft. Da haben wir gleich die neue Karte gedruckt. Also, ja, mehr sage ich mal nicht dazu.
Das ist etwas, was man auf jeden Fall steigern kann.
Es ist Luft.
Da Luft nach oben, gell? Weil ich habe auch vernommen, dass es eine Stadt-Land-Gap gibt. Und ich glaube, da ist der Thomas der Richtige, der diese Frage beantworten kann. Gibt es tatsächlich eine Stadt-Land-Gap?
Ja, definitiv. Wir haben ja vorhin auch die Umfragezahlen präsentiert bekommen. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dann je urbaner, desto distanzierter, kritischer. Ich denke, das ist absolut nachvollziehbar. Wir sind da heute in Salzburg. Ich bin heute mit dem Zug am Hauptbahnhof angekommen, mit dem Bus hierher gefahren. Und tatsächlich ist auch diese Messe, die Hohe Jagd, ist ja, wenn man so will, eigentlich eine Art Paralleluniversum. Also auch dem Salzburger, der Salzburgerin wird es wahrscheinlich gar nicht so viele, Max Meyer-Mellenhof wird mir jetzt vielleicht widersprechen, aber wird es gar nicht so viele Möglichkeiten geben, wo man in einem urbanen Alltag, den man in Salzburg ja führen kann, mit Jagd in Berührung kommt und wie stark Wildbret, das wenn man so will, das einzige Produkt, das die Jagd hat, wie stark Wildbret im Alltag der Menschen tatsächlich ankommt, ist ja ein eigenes Thema. Aber ja, das hat die Jagd mit der Landwirtschaft gemeinsam, ja, und Lebensmittelproduktion insgesamt. Je urbaner, desto entfremdeter. Ich denke, da darf man nicht überheblich sein. Und das ist einfach eine völlig natürliche Sache, dass wo weniger Natur unter Anführungszeichen ist, es weniger Berührungspunkte gibt. Gleichzeitig ist ja oft die Stadtnatur biodiverser manchmal als intensiv genutzte Kulturlandschaft. Manchmal, ja.
Ja. Na, das Wildbret, da bin ich absolut deiner Meinung, ist ganz ein wichtiger Faktor. Und ich habe vor einigen Jahren einmal die Mühe gemacht, zu errechnen, wie viel Wildbret in Österreich anfällt durch die nachhaltige Jagd. Und echt, ich habe gestaunt, wie viel das ist. Also Wildbret, da meine ich jetzt ohne Decke, ohne Schwarte, ohne Knochen, also nur das Fleisch, das übrig bleibt. Habt ihr eine Idee, wie viel das sein könnte?
0,6 Kilo pro Person werden konsumiert. 0,6 Kilo pro Person werden konsumiert.
Ja, werden konsumiert. Aber es sind 5000 Tonnen Wildfleisch, das jährlich in der österreichischen Jagd anfällt. Und das ist eine große Menge, wenn man das jetzt da multipliziert mit 20 Euro pro Kilo, da kommt man auf eine wirklich große Wirtschaftsleistung. Und daher denke ich, dass dieser Faktor Wildbret, so wie du sagst, Ursula, und auch wie der Thomas gesagt hat, eigentlich aus meiner Sicht zu wenig berücksichtigt wird in der Jagd selbst.
Ich finde, es gab so zu Corona-Zeiten gab es mal sehr starke Ambitionen von den Jagdverbänden und darüber hinaus, ich glaube, es gab sogar eine Kooperation mit Spar, wenn ich mich richtig erinnere, vom Niederösterreichischen Landesjagdverband. Und auf einmal ist es gelungen, dass du als nicht jagender Mensch, der keinen direkten Zugang zu Wildbret hat, Wildbret auch kaufen konntest über Online-Plattformen, dies, das. Und das ist wieder ein bisschen verschwunden, finde ich. Also jetzt ist Wildbret nicht das einzige Thema, aber ich glaube, gerade wenn man sagt, in Richtung einer möglichen kritischen, aber vielleicht interessierten Öffentlichkeit, in meinem Umfeld gibt es wahnsinnig viele Nichtjägerinnen, die haben, wie ich die Prüfung gemacht habe, ich habe das wahnsinnig begleitet auf meinem Insta-Kanal, ich habe viel darüber gesprochen, weil ich finde das wichtig, es zu erzählen. Die waren sehr interessiert, nicht jeder von denen möchte Jägerin oder Jäger werden, aber sie waren interessiert, sie haben gern bei mir gekostet, ich habe gegrillt, ich habe gekocht, ich habe sie eingeladen und du machst quasi ein Gusto über den Konsum und damit wächst da das Interesse, sich vielleicht mehr für die Jagd und was dahinter steht zu interessieren. Man muss deswegen nicht selber die Jagd ausüben, finde ich, ja.
Da hast vollkommen recht, man muss nicht selber die Jagd ausüben, aber diese Online-Plattform, die wir mit Corona ins Leben gerufen haben, die gibt's immer noch. Also wildesösterreich.at, gibt's auch die eigene App dazu. Wir haben ungefähr 7000 Nutzer im Monat. Das heißt, die Frequenz ist doch noch eigentlich ganz gut. Und selbst als Direktvermarkter kannst du dich registrieren und diejenigen, die keinen jagdlichen Zugang haben, geben einfach in Wahrheit die Postleitzahl ein und kriegen dann alle angezeigt, die Wildbret anbieten. Also das gibt's nach wie vor. Nur das natürlich die ganze Zeit zu bewerben, ist eine finanzielle Frage.
Aber ich meine, es muss ja nicht, es geht mir gar nicht um die Werbung, aber wenn es funktioniert, dann ist ja der Zweck erfüllt.
Mhm. Ja. Ich meine, Wildbret ist natürlich für nicht jeden was, für einen Veganer zum Beispiel eher nicht. Und meine nächste Frage richtet sich an Max, der vor kurzem mit einer Veganerin und militanten Tierschützerin in einem Videoformat zu sehen war. Wie war die Konfrontation für dich mit dieser Frau? Das ist komplett gegensätzlich eigentlich zu dem, was wir sehen, was wir täglich tun. Wie dick die Frau und wie war das mit ihr? Das war interessant.
Ich kann im Grunde nichts Schlechtes gegen sie als Person sagen. Sie war ein sehr wohlerzogener, angenehmer Mensch. Und das sage ich auch so, sonst hätte ich diese 5 Tage sicher nicht ausgehalten. Faktum war aber, dass sie mehrfach vor laufender Kamera gesagt hat, dass sie eine radikale Tierrechtlerin ist. Radikal und Tierrechtlerin. Und ich habe den ORF zigmal gesagt, und das beklage ich mich auch, ihr müsst das bringen, weil eine Radikalität lässt keine andere Meinung zu. Und sie haben gesagt, nein, das können wir nicht, weil wir müssen sie schützen. Ich sage, warum müsst ihr sie schützen und mich nicht schützen? Dann stellt sie mich auch nicht als Landesjägermeister da, sondern als normalen Fleischesser. Das heißt, das, was diese 4,5 Tage stattgefunden hat, hat diese Sendung nicht wiedergespiegelt. Die ist ganz anders abgelaufen. Dass ich ja sehr wohl ihre Form des Lebens respektiere und akzeptiere, aber sie keinen Schritt von unserem Gedankengut teilen kann und auch auf keine Kompromisse eingeht. Man ist ausschließlich am Ende am Schnitt gelegen und es ist, sage ich einmal, ein Hollywood-Trash rausgekommen, wo keiner von uns das Gesicht verloren hat, und deswegen war es auch gut und in Ordnung. Diese Dame war vollkommen verloren in der Natur und in den Revieren. Vollkommen verloren. Mit der Argumentation, mit der Beweglichkeit, Dinge etwas zu sehen, etwas zu beobachten. Sie war dazu nicht imstande, weil sie es nicht kannte. Es ist kein Vorwurf, ihr zu machen. Und da kreide ich die Radikalität an. Lass mich bitte ganz kurz springen auf diese Umfrage. Ich glaube, viele von uns wissen bei diesen Umfragen, dass zwischen 10% und 15% dafür sind, dass sie dagegen sind. Die setzen sich überhaupt nicht mit dieser Frage auseinander. Und das hat sich im Grunde durchgezogen. Ich finde brillant, und das hat nichts mit mir zu tun, die Leistung der Jägerschaft in den letzten 1,5 Jahrzehnten. Man hat wirklich viel getan, was die Aufklärung betrifft. Und gegen die Jagd zu sein, ist ein Geschäftsmodell. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Was würden denn viele von diesen NGOs machen, wenn sie nichts mehr hätten gegen die Jagd, gegen Wildbretkonsum, gegen Wildgatter, weil ich das hier auch hier vor mir sehe, dann hätten sie ja keine Arbeit mehr. Das ist ein großer Teil davon. Und das sind diese 10-15%, die auch mit logischen Fragen prinzipiell dagegen sind. Also die Zusammenarbeit mit Anne Eck, menschlich, war sehr angenehm. Inhaltlich werden wir nie in unserem Leben auch nur in einem Punkt zusammenkommen.
Darf ich da kurz drauf? Ich habe es nicht gesehen, hätte mich auch interessiert, wie es verlaufen ist, weil ich fand das Format interessant. Ich frage mich nur, und das ist jetzt eher sozusagen eine ORF-Entscheidung oder wer auch immer das produziert hat, warum, also mag interessant sein, mit einer gegensätzlichen Position zu diskutieren. Ich glaube, dass die Jagd gut beraten ist, sich mit denen zu beschäftigen, die grundsätzliches, minimales, aber Interesse haben, von wenig bis viel, da gibt es sicher unterschiedliche Gruppen, dann zu sagen, den interessiert das, den interessiert vorher das Wildbrett, der möchte mal mit in ein Revier gehen, weil er mal verstehen möchte, wie Jagd überhaupt passiert, den dritten interessiert dies oder das, das segmentieren und jedem was anbieten, die Jagd hat genug anzubieten. Und ich glaube, dass die Jagd nicht so umstritten ist, außer eben bei einer Gruppe, die grundsätzlich den Konsum von tierischen Produkten ablehnt und das Töten von Tieren dafür, und das würde ich einfach akzeptieren und auch so belassen. Also Kränkung hat uns noch nie weitergeholfen in der strategischen Überlegung. Ich glaube, die Jagd, wie gesagt, kümmern wir uns um die, und es geht ja heute um die Wahrnehmung in einer modernen Gesellschaft. Die Chance war so groß wie, oder ist so groß wie noch nie, bei sehr vielen jungen Menschen auch über das Thema Qualität und tierische Produkte aus nicht Massentier- oder landwirtschaftlicher Haltung über das Wildbrett weitergehendes Interesse zu forcieren. Kümmern wir uns um die, die Interesse grundsätzlich mitbringen, halten wir uns nicht auf mit, wie gesagt, einer Gruppe, wo ich akzeptieren würde, es gibt grundsätzlich andere Wahrnehmungen und Meinungen. Und man, es muss nicht jeder die Jagd lieben. Die Jagd kann, glaube ich, trotzdem gut realisieren. Ja?
Wenn ich dazu was sagen darf, ich habe gelernt, als 9 Jahre Landesjägermeister, gegen Ideologie und Radikalismus kommt man nicht an. Es ist eine verlorene Zeit. Und sonst, glaube ich, alle, auch alle meine Kollegen und Jagd Österreich, die ich kenne, wir sind jederzeit bereit, mit jedem zu diskutieren. Und ich habe auch gelernt,
dass man jeden von dieser Form der Nutzung der Natur faszinieren kann. Jeder hat am Ende eine Faszination, wenn man sich die Zeit nimmt und Dinge erklären kann. Und das ist auch ein ganz wichtiger Fakt. Wenn wir Formen der Jagd nicht erklären könnten, müssten wir uns ja selber hinterfragen. Das heißt, wenn ich für eine Kamera oder auch bei so etwas trete und mich für so etwas einlasse, diese 4 Tage zu verbringen, weiß ich, dass natürlich kommt Schliefanlagen, Fuchsjagd, Niederwildjagd, Gatterjagd, alles, was da dazugehört. Und ich muss mich hinstellen und ich muss das erklären können, von meiner Sichtweise. Das heißt ja nicht, dass es die andere akzeptieren oder respektieren muss. Aber alles, was im Rahmen der Gesetze möglich ist, finde ich gut. Lass mich noch etwas zum Wildbret sagen. Und ich glaube, Entschuldigung, ihr verlauft euch da ein bisschen. Als ich Landesjägermeister wurde, haben mir viele Freunde und Leute gesagt, Wildbret, 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 du musst dich auf dieses Thema setzen. Und ich sage noch einmal die Zahlen von vorher. Der Österreicher isst 100 Kilo Fleisch, inklusive Knochenhaut. Das sind 67 Kilo reines Fleisch und davon sind 0,6 Kilo Wildbret. So, mehr haben wir nicht. Ihr habt vorher die Zahl genannt, dieser 5000 Tonnen. Ende. Das heißt, ich kann nicht etwas pushen, was im Grunde sowieso ausverkauft ist. Die Wahrheit ist, wir sind ein Wildbret-Importland. Wir exportieren ein bisschen vom Niederwild, von Hasen, von Sonstiges, aber wir importieren genauso Rotwild von Neuseeland, weil wir nicht genug haben. Ich setze mich nicht auf einen Gaul, der kaum zum Reiten ist. Wildbret ist etwas Selbstverständliches und die 0,6 Kilo, die kriegt man leicht an Mann oder Frau. Das ist nicht unser Thema, habe ich gelernt. Mein Thema ist es nicht. Wir haben ganz andere Themen zu beackern. Wir sind ein systemrelevanter Teil unserer Kulturlandschaft und das wiegt viel mehr als das Wildbret alleine.
Absolut, also es ging mir jetzt nicht darum, eine Vermarktungsstrategie für mehr Wildbret zu entwickeln. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Mein Gedanke war nur, dass Wildbret einer der vielen Anknüpfungspunkte sein kann, wo du Interesse an und Verständnis für Jagd bei Leuten, die die selbst nicht ausüben, entwickeln kannst. Es geht mir nicht darum, mehr Wildbret an Mann und Frau zu bringen.
Ja, was mich jetzt interessiert, ja, das passt gut, ja, überhaupt kein Problem, ja. Na, was mich jetzt da persönlich interessiert ist, also diese Gap Stadt-Land, da muss ich jetzt nochmal einhaken. Ja, wir haben in Wien 2,8 Millionen Einwohner, glaube ich, ungefähr. Und es gibt ja dann noch weitere Großstädte in Österreich wie Graz, Linz und so weiter. Wenn man jetzt schaut, wie viele Menschen in den Großstädten leben und wie viele am Land, dann weiß man, wo eigentlich die Gesetze gemacht werden, nämlich nicht am Land, sondern vielfach von den Leuten in der Stadt. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie können wir die Leute, die in der Stadt leben, denen die Jagd wirklich am vorbeigeht, meistens die keine Ahnung haben von dem, was wir da draußen machen, wie können wir die erreichen? Wie können wir die Leute, die jetzt nicht die hartgesottenen Veganer sind, sondern die Mitte, ja, diese große Masse an unentschlossenen Menschen, die keine Meinung haben zur Jagd, weil sie es de facto auch nicht interessiert, wie können wir die erreichen? Gibt es da von euch irgendwelche Ideen?
Thomas, magst du oder?
Ja, fang du an.
Okay. Na, also das war ja Ziel der Übung, das wir jetzt gemacht haben mit unserer Kampagne. Wir haben da explizit auf Social Media geworben, weil wir dort die Interessensgebiete rausgefiltert haben, weil wir dort die Standorte mehr oder weniger rausgefiltert haben. Wir haben ja dezidiert den urbanen Raum bespielt und wir haben ja die ganze Kampagne so konzipiert, dass es den urbanen Stadtmenschen mehr oder weniger abholt, vor allen Dingen die Jungen. Deswegen ist das Video ja so relativ schnell geschnitten. Deswegen ist es eine junge Host. Ja, es sind junge Jägerinnen und Jäger, die dort das durchgeführt haben, die Mini-Dokumentation gedreht haben. Deswegen haben wir genau den Medienmix genommen. Ja, nichts gegen deine Profession, aber ich kann Hunderttausende an Euro in Zeitungsinserate puttern. Die Jugend von heute liest immer weniger Zeitschriften. Wir müssen auf die Alternativen, auf die sozialen Medien gehen. Ansonsten haben wir einen zu großen Streuverlust und das können wir uns einfach nicht leisten.
Das machen aber wahrscheinlich nicht alle Jagdverbände in Österreich. Wir haben ja 9 davon oder 8 eigentlich. Burgenland hat sich ja verselbstständigt, ja, mit einem Verein. Da ist jetzt natürlich, jeder kocht sein eigenes Süppchen, da muss ich jetzt den Max nachher fragen. Der eine macht sehr gut, der andere auch gut, der dritte vielleicht kümmert sich weniger drum. Ich glaube, und da ist Jagd Österreich natürlich hauptverantwortlich dafür, das weiterzutreiben. Ich glaube, dass die Jagdverbände insgesamt auch dieses Thema forcieren müssen, gerade das Digitale. Max, was sagst du da dazu?
Du hast vorher Burgenland genannt, muss ich eine Lanze brechen. Burgenland hat begonnen mit Werkstatt Natur. Und für mich war das einer der ganz großen Vorbilder. Also wir haben da Teile kopiert. Mein früherer Kollege Burgenland, weil ich ihn hier auch sehe, der Peter Briller, sitzt auch hier im Publikum. Die haben brillant damit angefangen. Und unsere Meinung, Salzburg, aber auch, was natürlich da handelt, wir müssen bei der Jugend beginnen. Und entschuldigt bitte, wenn auch Transvestiten geschickt werden in Kindergärten und denen erklärt wird, dass es normal ist, dann können wir zum Kuckuck auch in die Kindergärten fahren mit Werkstatt Natur oder mit irgendwelchen Wildtieranhängern und den Kindern nur die Zusammenhänge der Natur erklären. Nichts anderes. Und wenn wir das schaffen, und das tun wir, das passiert in den meisten Bundesländern, erreichen wir sehr viel. Ich bin 55 Jahre alt, ich bin unerziehbar. Der Aufwand, mir eine andere Meinung aufzudrucken, wäre enorm. Und wir haben auch gelernt, beginnen wir bei den 4- bis maximal 10-Jährigen. Das ist noch Eisen, was wir biegen können. Nicht manipulieren, nur die Augen öffnen, nichts anderes. Ihnen zu zeigen, wie schön es draußen ist. Das ist unsere Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe der Jägerschaft. Das ist die Aufgabe von 135.000 Jägerinnen und Jägern. Und da sind viele ganz toll dabei unterwegs.
Bravo.
Also ich glaube ganz generell, dass der Jagd, das ist ja sehr allgemein, also die Vielfalt der Jagd ist ja enorm, nicht nur was die Bundesländer angeht, sondern auch was die Typen und derer, die jagen gehen, angeht. Ich glaube, manchmal wäre da ein höherer Grad an Selbstkritik und Selbstreflexion nicht schlecht, weil ich denke, es gibt durchaus auch Praktiken, die man zumindest hinterfragen könnte oder wo man sich anschauen könnte, sind die auch noch wissenschaftlich state of the art.
Welche meinst du?
Also ich habe auch vorhin schon ganz kurz diskutiert mit Wildökologinnen und Wildökologen über die Fuchsjagd, wann im Jahr die eigentlich wirklich sinnvoll ist. Also ich bin jetzt kein Gegner der Fuchsjagd, aber ich glaube, die Praxis, also ich habe da auch schon drüber geschrieben, es gibt ja eine Jagdzeitschrift, die hat so den Claim, Fuchs geht immer. Also das wäre aus meiner Sicht zumindest mal selbstkritisch zu hinterfragen. Ich denke, Jagd ist gut beraten, transparent zu sein für die motivierbar sind, sich damit auseinanderzusetzen. Also wir nennen es vorhin ein paar Mal schon gefallen, diese Bezeichnung, die lautstarke Minderheit derer, die Jagd ablehnen, das würde ich prinzipiell sehr entspannt sehen, weil erstens mal bringt die von außen in eine nach wie vor sehr geschlossene Gesellschaft Bewegung. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Also das heißt jetzt nicht, dass ich die Praktiken alle gutheiße. Und realistischerweise muss man schon sagen, steht dieser kleinen lautstarken Minderheit eine kleine, extrem gut vernetzte Minderheit der Jägerinnen und Jäger gegenüber. Also das wird ja oft übersehen.
Ja.
Darf ich noch kurz was ergänzen? Ja. Zu allen Vorrednern eigentlich. Schule macht Bauernhof, gibt seit 100 Jahren, könnte man sich abschauen oder ergänzen. Ich finde eure Kampagne wahnsinnig gelungen, sowohl handwerklich als auch dem ganzen Setting, und zwar aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Sie ist so konzipiert, dass sie für die relevant ist, die ich erreichen möchte. Und sie ist dort ausgespielt worden, wo ich die erreiche, die ich erreichen möchte.
Und die richtigen Testimonials.
Ihr kennt euch alle in der Jagd toll aus. Ihr müsst nicht selber die besten Medien- und Kommunikationsstrategen sein. Holt euch Experten und übersetzt für die, die ihr erreichen wollt. Und wenn es unterschiedliche Gruppen sind, muss man unterschiedliche Aktivitäten starten. Ob es ist, in Kindergärten und Schulen zu gehen, es ist ja kein Entweder-Oder. Ob es ist zu sagen, klassische Medienkampagne, Informationsgeschichte, wo ich halt auf Insta, TikTok und weiß ich nicht wohin gehe, wo ich die erreiche, die sich dort ausschließlich über alles informieren. Wir diskutieren schon immer noch, das ist die Landwirtschaft, hat das sehr ähnlich, du hast das eh schon ein bisschen angesprochen, diskutiert es auch gerade in der Weinwirtschaft. Man zieht sich ein bisschen zurück in Erkränkung und sagt, irgendwer mag mich nicht und bitzelt dann, wenn ich jetzt sehr salopp formulieren darf, und widmet damit einem kleinen Teil einer möglichen kritischen Masse oder jemanden, der im Fall der Weinwirtschaft nicht mehr konsumiert und, eine wahnsinnige Aufmerksamkeit. Aber durchs beleidigt in der Ecke sitzen hat ja noch nie jemand seine Meinung verändert. Und ich sehe schon immer auch noch Kommunikation, die dort stattfindet, wo die Absender Medien konsumieren. Wir haben, ich habe es heute Mittag beim Termin diskutiert, wenn der Vorstandschef gern die ZIP 1 schaut, dann macht man einen TV-Spot, der vor der ZIP 1 geschalten wird. Auch wenn wir junge Menschen erreichen wollen, die in ihrem Leben noch nie die ZIP 1 angeschaut haben. Also es ist schon auch sehr viel Handwerk dabei, weil ich glaube, die Inhalte und Themen gibt es genug, das ist vorhin schon angesprochen, und die kann man Stunden diskutieren wahrscheinlich. Es reicht nicht aus, jemanden, wo ich glaube, dass er kritisch ist, es besonders oft und besonders langsam und besonders laut zu erklären, das ändert keine Meinung.
Der Max hat vorher was Interessantes gesagt. Die Menge der Jäger in Österreich, 135.000 sind es tatsächlich, glaube ich. Und diese Menge wächst. Also wir beobachten das ja schon seit Jahren, dass die Jägerinnen und Jäger in Österreich immer mehr werden. Warum ist das so? Also wir wissen schon, also seit Corona, wo die Leute wieder mehr in der Natur waren, wo sie dann das Rad ausgepackt haben oder die Laufschuhe und viel Zeit, weil sie ja Zeit hatten, in der Natur verbracht haben. Das ist dann jetzt irgendwie ein bisschen auch so geblieben. Ja, das Homeoffice wurde eingeführt in verschiedensten Unternehmen, wo es es vorher nicht gegeben hat. Vielfach sind sie auch geblieben, also Homeoffice gibt's nach wie vor. Das heißt, die Leute haben auch wieder mehr Zeit. Und ich nehme wahr, dass die Leute doch in der letzten Zeit wieder so ein bisschen mehr Sehnsucht nach der Natur bekommen haben. Wie seht ihr das, Max?
Ich glaube, ich kann das sogar sehr objektiv beantworten, weil ich habe gerade die letzten zwei Jahre nicht, aber vorher sehr viel geprüft. Und meine erste Frage bei der Jagdprüfung ist immer, warum machst du die Jagdprüfung? Immer. Und ich glaube, da hat man einen recht guten Überblick, wenn wir im Jahr 400 bis 500 Leute prüfen. Ganz, ganz, ganz viel. Interesse an der Natur, mehr Wissen an der Natur. Ich kann die Fragen meiner Kinder nicht mehr beantworten, wenn wir draußen spazieren gehen. Das war ganz speziell in der Corona-Zeit. Ich habe gesucht und gelesen, wo ist die beste, profundeste, aber auch schnellste Ausbildung, was Naturwissenschaften betrifft. Und deswegen bin ich auf zur Jagd gekommen. Und dann sagen auch einige dazu, vermutlich werde ich nachher nie ein Tier töten, weil ich es nicht will oder auch für mich nicht in Anspruch nehmen kann. Einige sagen auch, ich bin skeptisch dem Fleischkonsum gegenüber, Massentierhaltung, wir haben das vorher genannt. Ich mache das nicht schlecht, alles was gesetzlich okay ist, wenn ein Mensch Fleisch essen will, ist in Ordnung. Und die suchen auch diesen archaischen Zugang, wenn ich Fleisch esse, will ich mir das selber aus der Natur holen, sofern ich die Möglichkeit habe. Ich finde das brillant. Und eigentlich muss ich sagen, die Jägerschaften haben ja wirklich etwas erreicht. Wenn wir diese Zugänge haben, uns zugesprochen wird, dass man mit einer anerkannten staatlichen Prüfung, mit einer großen Ausbildung sich ein großes Wissen aneignet, dann ist es ja eigentlich etwas Tolles. Also ganz, ganz, ganz oft und viel diese Antwort, und ich würde fast jeden Prüfer raten, weil es interessant ist, diese Frage als erster zu stellen, weil man weiß dann später vielleicht sogar, wie man anders ausbildet, besser ausbildet, interessanter fragen kann. Es eröffnen sich andere Horizonte. Lass mich noch, weil ich bin schwer, der etwas sitzen lässt, auf den Fuchs zu sprechen kommen. Ich finde das ja interessant und es sei mir erlaubt. Bei der Fuchsjagd sagen viele, naja, ist es notwendig oder nicht notwendig? Immerhin, Österreich schießt nachhaltig 75.000 Füchse. Wenn es aber um die Kidsrettung mit der Drohne geht, finden das alle grandios. Jetzt frage ich ein bisschen zynisch, was ist der Unterschied? Wenn ich draußen im Gras die Füchse bejage und wir haben Schusszeiten in den meisten Bundesländern, Mutterschutz haben wir überall. Ist es genauso ein Niederwildschutz, Kidsschutz oder ein Schutz für die Gelege, die ich habe? Das wird in Frage gestellt. Aber die Drohnensuche, nämlich Hunde, die findet jeder grandios. Also ich finde es immer ein bisschen zynisch einerseits oder die Leute denken nicht ganz fertig. Thomas, ich verstehe dich, aber in großer Wertschätzung, das weißt du, und ich auch zu dir pflege, diese Fuchsjagd, wo und wie sie stattfindet, und das hat ja auch er gemeint, ich habe jetzt ein bisschen provokant geantwortet, die verstehe ich, wenn sie da und dort diskutiert wird, selbstverständlich.
Aber es gibt da natürlich auch weitere Jagdpraktiken, also die Fuchsjagd, die stelle ich jetzt einmal auf die Seite, weil ja, ohne der geht's nicht, aus meiner Sicht, ja, Fuchs ist ein Kulturfolger. Es gibt aber auch noch andere, also gerade in Niederösterreich sehr stark verbreitete Niederwildbejagung, ja, Treibjagden. Wenn da jemand hingeht und das zum ersten Mal sieht, wie ein krankgeschossener Hase von einem Hund apportiert wird, dann mag das für den schon ein bisschen eigentümlich wirken. Und für einen Jäger ist das völlig normal. Wenn man dann einen Menschen zeigt, wie eine Elster mit einem Junghasen umgeht, ihm die Seher auspickt und so weiter, dann drehen sich die Leute weg, weil das grauslich ist. Aber in der Natur ist es halt so. Und jetzt stelle ich die Frage, sind wir nicht auch ein Teil der Natur?
Darf ich dazu was sagen? Ja. Du hast das vorhin gesagt, diese Sehnsucht nach dem Archaischen, das ist ja auch, glaube ich, vielfach untersucht, warum immer mehr Leute wieder Interesse jagt in den Wald und so weiter. Aber es erzeugt halt auch archaische Bilder. Ich habe bei meinem ersten Abschuss nicht gewusst, also ich habe vor dem ersten Abschuss nicht gewusst, ob ich das aushalte. Ehrlicherweise hätte auch sein können, dass ich sage, nein, will ich nicht. Ich gebe meine Waffe wieder zurück und lasse es bleiben. Hat funktioniert, aber es war gewöhnungsbedürftig. Das Aufbrechen ist auch eigene Sache, auch gewöhnungsbedürftig. Das sind alles Dinge, die jetzt nicht alltäglich sind. Und wir haben in den letzten, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren den Konsum von Fleisch insofern so in so unterschiedliche Abschnitte geteilt. Wir haben das Schlachten und Zerlegen. Es ist das Gleiche bei einer landwirtschaftlichen tierischen Produktion. Haben wir ja hinter eine Mauer verschoben. Und wir kaufen im Supermarkt das abgepackte Edelstück. An dem Stück siehst du nimmer, dass das einmal ein lebendes Tier vorher war.
Genau.
Ich war lang bei McDonald's und habe dort eine Frageplattform aufgebaut, weil wir uns gedacht haben, wir versuchen auch Wissen unter die Leute zu bringen. Es ist sagenhaft, wie auf der einen Seite sehr interessierte Fragen kamen, also wirklich mit einem extremen Detailwissen, aber gleich viele mit null Verständnis für Lebensmittelerzeugung. Wo ich jetzt böse bin, sage, wenn der den Burger isst, ist er froh, dass er nicht darüber nachdenken muss, dass das vorher ein Tier gewesen ist, weil das von der Form sozusagen so weit weg ist. Und ich glaube sozusagen deswegen auch sozusagen der Hase, der Weidwunde, vielleicht ist das auch eine Gewöhnungs- und Erklärungs- oder Gewöhnungserklärungsbedarf und nicht jeder wird das aushalten. Ich glaube, es muss auch nicht jeder sozusagen die Jagd selbst dann praktizieren oder es kann auch okay sein, wenn jemand sagt, jetzt war ich mal dabei bei einer Treibjagd, das ist mir zu viel, ich will das nicht. Ich glaube, das hält man aus als Jagd.
Aber nur kurz, bevor der Max das Wort übernimmt, nur kurz, wie können wir eine Jagdpraktik, die für uns Daily Business ist, die wir ausüben, die wir auch lieben, weil in Niederösterreich brauchst du niemanden das verbieten wollen, also einen Jäger, da wirst du mit nassen Fetzen ausgejagt. Aber wie können wir solche Jagdpraktiken erklären? Das ist die Frage. Das müssen wir ja auch, wenn wir gefragt werden, warum. Also jeder einzelne Jäger draußen, der aus meiner Sicht ein Botschafter für die Jagd ist, müsste eigentlich das Rüstzeug haben, so eine Frage zu beantworten.
Deine Frage, sind wir Teil der Natur? Ich sage dir provokant zurück, schon lange nicht mehr. Wir sind ein systemrelevanter Teil unserer Kulturlandschaft, die wir selber geformt haben. Ist ein riesiger Unterschied. Natur haben wir noch 2-4%, glaube ich, in Österreich und da ist das meiste Gletscher. Dann stellen wir uns doch die Frage, was müssen wir jagen? Und du hast gesagt, der Fuchs ist in Ordnung. Dann sage ich, na, der Fuchs ist auch nicht in Ordnung. Das zeigt uns ja auch Luxemburg. Luxemburg jagt seit 25 Jahren keine Füchse mehr. Weil eine politische Entscheidung funktioniert, es werden nicht mehr. Dass es dort keine Bodenbrüter mehr gibt, ist eine ganz andere Diskussion. Spielt aber keine Rolle. Wir sind vom Jagdgesetz der Artenvielfalt verpflichtet in allen Bundesländern. Jagen müssen wir nur Schwarzwild, Rehwild und Rotwild. Nichts anderes. Alles andere würde sich im Grunde durch Seuchen, durch Krankheiten, durch Überpopulation, durch Futtermangel im Winter alles selber regulieren. Aber ich habe gelernt, mit eigenen Augen und gesehen, weil ich selber auch einen Jagdanteil im Burgenland gepachtet habe, das ist nicht nur Niederösterreich. Die Niederwildjagd ist der Inbegriff der Biodiversität. Ich finde nirgends so einen Eingriff von Seiten der Jägerschaft in die Natur im positiven Sinne. Weil ich kann nur Fasan, Hase, Rebhuhn halten, wenn ich eine Struktur habe, wenn ich Hecken habe, wenn ich Brachen habe, wenn ich Futterflächen für den Winter habe, wenn ich Wasserstellen habe. Die habe ich auf einer 100 Hektar Monokultur Maisflächen, habe ich das nicht. Und da habe ich das. Und wenn ich das investiere an Herzblut, an Geld, dann ist es auch legitim, dass ich ernte. Und dazu stehe ich auch. Ja, uns ist es auch nicht normal, wenn der Hase schreit wie ein Kind. Es ist nicht angenehm, aber es kommt vor. Aber damit ist die Niederwildjagd für mich auch nicht nur legitim, sondern auch eine Leidenschaft, weil ich sehe, was man drumherum auch alles bewirken kann.
Ja, für den einen Tag im Jahr, wo dann die Treibjagd ist, hat man 364 Tage im Jahr, wo man arbeitet für das Niederwild und versucht eben das zustande zu bringen. Gut, kommen wir wieder zurück zur Kommunikation. Was läuft aktuell gut, wenn die Jagd selbst erklärt? Was läuft nicht so gut? Was kann man besser machen? Lutz, was sagst du?
Ja, also was läuft gut? Gut läuft die Kampagne von uns, gut läuft die Kampagnen der Landesjagdverbände, gut laufen die Werkstatt Natur, die Veranstaltungen, die wir bespielen, wo wir viel mit Kindern arbeiten. Das alles läuft gut. Was nicht so gut läuft, das sieht man jetzt gerade, wenn man nach Deutschland blickt, ja, die Diskussion, die gerade dort auch entbrannt ist, wo viel Jagdvideos gedreht wurden, die vielleicht besser nicht gedreht worden wären, weil auf den zweiten Blick es nicht so super gelaufen ist mit dem Kugelfang, es vielleicht nicht gut ausschaut. Es sind da einige Sachen gerade im Argen und da sollte man vielleicht ein bisschen ein kritischeres Auge oder kritisches Verständnis an den Tag legen und sich mehr hinterfragen, muss das wirklich alles so stattfinden, muss das abgedreht werden, muss das hergezeigt werden, gehen wir nicht lieber einen Schritt zurück und schauen uns nochmal mehr die Verantwortung an und rufen uns das mehr ins Gedächtnis rein, dass wir eigentlich die Natur oder die Kulturlandschaft für unsere Kindeskinder und nachfolgende Generationen bewahren sollten, ja, und dementsprechend auch mehr Respekt an den Tag legen, wenn wir damit umgehen und nicht das, ja, wie soll ich sagen, der einer Klickhascherei verfallen. Ja.
Ja. Welche Botschaften könnten wir da verwenden dann in der Zukunft? Ursula?
Ich fange mal an, du machst dann weiter. Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht resümierend von euch beiden auch und auf deine Frage. Ich glaube, was man auch überlegen muss, ist, wir müssen uns aushalten, wenn man jemandem anderen was zur Jagd vermitteln möchte, der weniger oder keinen Bezug hat, dass wir auch versuchen, weniger von unserem Wissen, also in Scheibchen quasi, und nicht zu erwarten, dass das, was du gerade beschrieben hast zur Niederwildjagd, die Hintergründe, das ist wahnsinnig spannend. Einer meiner Antriebe, die Jagdprüfung zu machen, war, weil ich mich mehr interessiert habe und mehr wissen wollte in dem Tiefgang. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, die kann ich nicht von allen Österreicherinnen und Österreichern voraussetzen oder erwarten. Also auch zu überlegen, ich habe es vorhin schon gesagt, welche Gruppen an Öffentlichkeit habe ich denn? Das sind vielleicht, sagen wir, ich nehme jetzt Hausnummern, junge städtische Bevölkerung, dann Menschen, die, und ich bleibe trotzdem beim Wildbret, über Qualität und Konsum von tierischen Lebensmitteln, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, zu fangen sind, die Naturinteressierten, die gern wieder was lernen wollen. Das sind ja alles sehr unterschiedliche Gruppen. Für die zu überlegen, was interessiert jeweils diese Gruppe? Das sind ganz unterschiedliche Ausschnitte aus dem gesamten Wissen und Themen der Jagd, die sauber rauszuarbeiten und die dann aber auch dort anzubieten, wo ich diese Personen erreiche, wo sich die informieren und zuzuhören, was die wissen wollen. Nicht rauszuschieben und zu sagen, ich sage dir, was dich zu interessieren hat. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand, der nicht selber jagt, diesen Zusammenhang, wie du ihn beschrieben hast, sozusagen und im Jahreskreislauf die Hintergründe der Niederwildjagd und wie sie umzusetzen ist, das muss nicht jeder in der Gänze verstehen und auch interessant finden, ehrlicherweise. Es reicht, wenn er vorbeikommt an der Niederwildjagd, finde ich, dass er mal keine Angst hat, dass er versteht, was da passiert. Oder vielleicht sagt, ich frage einen, was macht's denn ihr da eigentlich? Ja? Also vielleicht ein bisschen runter von, alle müssen die Jagd 100% toll finden. Ich glaube, das muss gar nicht sein. Und wenn man das stärker differenziert, glaube ich, dass du mit zielgerichteter Information wahrscheinlich dem Ziel sehr viel näher kommst, ein Verständnis zu schaffen. Was heißt, ich glaube, ich bin überzeugt davon. Ja.
Also ich denke, einerseits ist ein Dilemma der Kommunikation der Jagd, dass viele Menschen, die sonst keinerlei Bezug zur Jagd haben, tatsächlich dann nur über klassische Medien erreicht werden mit negativen Ereignissen. Also das halte ich tatsächlich für
Tageszeitung.
Es muss jetzt nicht nur Tageszeitung, das kann also irgendein ein tragischer Unfall oder Verwechslungen, was auch immer. Also ich glaube, das erreicht sehr viele Leute, die sonst zur Jagd gar keinen Bezug haben. Also da ist tatsächlich, glaube ich, eure Kampagne sehr hilfreich, weil sie verhältnismäßig in die Tiefe gehend versucht, authentisch zu kommunizieren und dann, glaube ich, auf einer Ebene derer, die man direkt erreichen kann, glaube ich, ist der einzelne Jäger und die Jägerin einfach die wichtigste Kontaktperson. Also auch am Land. Also ich halte diese strikte Unterscheidung zwischen Stadt und Land halte ich für überholt. Also ich kenne genug Leute, die wohnen in kleinen Gemeinden unter 5000 Einwohnern, die leben naturentfremdeter als viele Leute, die ich kenne in der Stadt. Also ich glaube, man kann da wirklich längst nicht mehr generalisieren. Und der Jäger und die Jägerin ist das wichtigste Vorbild, im Positiven wie im Negativen. Es gibt sehr viele Leute, auch da kenne ich persönlich, die haben mit dem Hund, was auch immer, beim Radfahren, die haben einfach, also ich verstehe, dass ein Jäger genervt ist, wenn er den 15. Menschen mit nicht angeleinten Hund begegnet, aber die haben negative Erfahrungen mit Jägerinnen und Jägern gemacht. Und ich glaube, da helfen vielleicht Argumentationsleitfaden, Schulungen und vielleicht, also Max Meyer-Mellhoff hat gesagt, mehr Wildbret haben wir eigentlich gar nicht, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, noch mehr Menschen dazu zu bringen, die Jagdprüfung zu machen. Also ich habe das selber auch vor vielen Jahren gemacht, eine Runde zusammengestellt, die einen Kurs gemacht hat. Davon einer ist mittlerweile Aufsichtsjäger, einige haben die Prüfung nie bestanden und so wie sie sich mit der Waffe verhalten haben, ist es auch für alle besser. Und andere sind quasi so, die gehen halt in ihrer Freizeit jagen und unterstützen. Also ich glaube, ich habe oft auch schon gehört, so eine Nase rümpfen über die ganzen Leute, die ja eigentlich keine Ahnung haben, aber die Jagdprüfung machen. Ich sehe das wie der Max Meyer-Mellhoff. Das ist großartig, dass die Leute so, es ist ja ein hohes Commitment, das ist ein ordentlicher Zeitaufwand, das kostet doch auch Geld. Und ich denke, das ist, also das gehört forciert, selbst wenn die Leute dann nicht jagen, aber vielleicht ein bisschen mehr Wildbret geht ja doch noch. Ja.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, das, was auch der Christoph eben gesagt hat in seinem kurzen Impulsvortrag, einfach dazu stehen, im Freundes- und Bekanntenkreis auch. Ja, weil jetzt ist mein Kollege, der Jörg Binder, gerade nicht mehr da, aber er gibt immer die Geschichte zum Besten. Wenn er seine Kinder in die Schule bringt, ja, und dort auch den Kinderkalender, den wir jedes Jahr auflegen, mitbringen, dann kommt nach einer gewissen Zeit die ein oder andere Elternteil zu ihm und sagt, hey, super, ich bin auch Jäger, aber das hörst du sonst nicht. Ja?
Es wird nicht offen kommuniziert.
Genau, ja, einfach mal wieder dazu stehen. Ja. Nicht wie ein V, dass wir eine Monstranz vor sich hertragen und Stolz, ein überhöhter Stolz an den Tag legen, sondern schon mit Demut, aber nicht zurückhaltend. Ja? Nicht das, ja, im Übrigen, ich bin auch Jäger. Nein, sondern ich stehe dazu, was ich mache. Und ich stehe auch dazu, dass das sehr viel, viel Zeit und Kraft und Leidenschaft auch kostet. Aber ich mache sehr, sehr viel für den Artenschutz.
Ich glaube, dass sich das künftig auch verändern wird. Also die Jagd per se und auch so wie die Leute die Jagd sehen. Also dieses Bild der Jagd ändert sich sicherlich. Die Frage ist nur, in welche Richtung? Lieber Max, was denkst du abschließend? Ja? Wie wird sich die Jagd entwickeln? Wie werden wir in zehn Jahren die Jagd sehen?
Du weißt, bevor ich antworte, kommt meistens irgend noch auf etwas, weil ich zurückgreife. Und ich muss, weil ich ja den Thomas wahnsinnig schätze und gern habe. Sagt, ein bisschen mehr Wildbret würde immer gehen. Wir haben da drüben den ökologischen Jagdverband sitzen, der sagt, wir haben viel zu hohe Wildbestände. Also jetzt kenne ich mich auch nicht mehr aus, in welche Richtung wir gehen, sondern sind einige andere auch. Aber ich verstehe dich, dass wir gerade dieses Produkt protegieren. Ich gehe aber nicht immer nur auf Wildbret, sondern wir tragen auch mit Freude Lederhosen, wir tragen andere Produkte. Also wir haben sehr viel mehr, wie nur das Fleisch. Welche Richtung ist für mich sehr klar? Weg vom Rechtfertigen, weg von dem, wir wollen uns erklären dürfen und nicht rechtfertigen müssen. Ich glaube, das ist eine Linie, die probieren wir seit Jahren zu verfolgen. Das heißt, wir wollen die Meinungsführerschaft wieder haben und ich glaube, da haben wir auch sehr viel erreicht. Thomas hat vorher ganz richtig gesagt, die Kontaktperson. Wir wollen die Kontaktperson nicht nur in der Ortschaft sein, sondern auch von den Medien, wenn die sagen, oh, wir haben da ein Problem mit Wild oder zu wenig oder Wildunfälle, wen rufen wir an? Und dann sind es nicht irgendwelche selbsternannten NGOs, sondern dann sind es die Jägerschaften. Wir sind für mich, und das sage ich immer mit großem Stolz, die größte und älteste Natur- und Tierschutzorganisation. Die sind wir. Also kann man auch zu uns kommen. Und Jagd ist kein Hobby, es ist eine bewusste Entscheidung. Und wenn wir das noch mehr rüberbringen, reicht das schon. Und jeden überzeugen müssen wir gar nicht.
Ich glaube, das war schon das perfekte Abschlusswort. Also ich würde da nichts mehr hinzufügen wollen. Aber wenn von unseren lieben Diskutanten jemand noch hinzufügen will, dann gerne. Aber ansonsten würde ich das gerne so stehen lassen. Wir können das alle unterschreiben, denke ich. Sie hoffentlich auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesem Sinne darf ich mich sehr herzlich bedanken. Erstens bei meinen Gästen, dass sie da waren. Auch bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, es war sehr interessant und hat das eine oder andere Argument vielleicht noch gebracht, das Sie nicht gewusst haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ein kräftiges Weidmannsheil. Danke.